natürlich haben wir auch das Selbstbewusstsein gehabt, wenn es einer schaffen kann in dem schwierigen Marktumfeld, dann ist es Porsche mit unserer sehr, sehr starken Marke. Mit Herbert Diess war es auf dieser Reise nicht immer ganz einfach. Da gab es ja auch vor einigen Jahren mal die Karikatur. Da lag ich im Bett und habe vom Börsengang geträumt, vom Läuten der Glocke. Und Herbert Diess hat dann mit einer Nadel diese schöne Blase zerstochen. Aber zum Glück wissen wir heute mehr, wie es gelaufen ist. Und ich denke, das ist für alle Stakeholder auch die richtige Entscheidung gewesen.
Ja, was war das für ein Machtkampf im VW-Imperium um den Börsengang der Porsche AG? Mein Name ist Bastian Timm. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Anfang April war ich in Zuffenhausen bei Porsche zu Gast, die in diesem Jahr den Corporate Finance Award in der Kategorie IPO gewinnen. Wir sind heute hier in Stuttgart im Porsche Museum bei Lutz Meschke, CFO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, der bereits zum zweiten Mal den Corporate Finance Award gewinnt, dieses Mal in der Kategorie IPO. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Tim.
Ja, Herr Meschke, schön, dass Sie für uns Zeit haben, als wir vor fast genau einem Jahr uns getroffen haben und über die Zusammenführung von Bugatti und Rimac sprachen, für die Sie ja letztes Jahr den Corporate Finance Award erhalten haben. Gab es noch einige größere Fragezeichen hinter dem Börsengang, auch divergierende Meinungen im Volkswagen-Imperium. So hatte ja der damalige VW-CEO Herbert Diess einen Porsche-Börsengang keine hohe Priorität zugemessen, hat er auch öffentlich so gesagt. Und dennoch, Sie haben mit dem Porsche-Team Vollgas gegeben und auf den Tag genau 6 Monate nach unserem Gespräch dann mit der Porsche AG das Frankfurter Börsenparkett erobert und den zweitgrößten Börsengang der deutschen Wirtschaftsgeschichte hingelegt. Wie haben Sie diesen Moment erlebt und was war es für ein Gefühl, die Glocke dann gemeinsam mit Porsche-CEO Oliver Blume zu halten?
Ja gut, das war natürlich ein sehr emotionaler Moment. Wir haben ja auch lange darauf hingearbeitet, natürlich 6 Monate nach dem offiziellen Auftrag, den Börsengang zu prüfen. Aber da ist natürlich viel mehr Vorarbeit erforderlich. Von daher war das natürlich ein schöner, erlösender Moment und natürlich die Basis jetzt für das weitere Wachstum, für den weiteren Erfolg von Porsche. Sie haben es erwähnt, mit Herbert Diess war es auf dieser Reise nicht immer ganz einfach. Da gab es ja auch vor einigen Jahren mal die Karikatur in der Automobilwoche, da lag ich im Bett und habe vom Börsengang geträumt, vom Läuten der Glocke. Und Herbert Diess hat dann mit einer Nadel diese schöne Blase zerstochen. Aber zum Glück wissen wir heute mehr, wie es gelaufen ist. Und ich denke, das ist für alle Stakeholder auch die richtige Entscheidung gewesen.
Gab es in diesen 6 Monaten trotzdem noch mal vielleicht einen Moment, wo Sie dachten, nee, irgendwie, das schaffen wir nicht?
Nein, ehrlich gesagt gab es den Moment nie. Wir sind überzeugt von unserer Equity-Story, von unserer langfristigen Strategie in Richtung Elektrifizierung, Digitalisierung. Und entsprechend haben wir auch mit dem ganzen Team sehr fokussiert auf diesen Börsengang hingearbeitet. Natürlich waren die Marktbedingungen nicht ganz einfach, aber natürlich haben wir auch das Selbstbewusstsein gehabt, wenn es einer schaffen kann in dem schwierigen Marktumfeld, dann ist es Porsche mit unserer sehr, sehr starken Marke.
Ich habe als Kind immer Autoquartett gespielt. Ich habe mal den Börsengang im Sinne eines Autoquartetts vorbereitet mit ein paar Zahlen. Ausgabepreis 82,50 Euro, ja. Erster Kurs 84 Euro, Emissionserlös 9,1 Milliarden, Börsenwert zum Ausgabepreis 75 Milliarden, ausgegebene Aktien 911 Millionen. Wie glücklich sind Sie mit diesen Zahlen gewesen nach dem ersten Tag?
Ja, wir waren da absolut mit zufrieden mit diesen Zahlen. Ich habe es ja schon gesagt, sehr, sehr schwieriges Marktumfeld. Also viel schwieriger konnte es eigentlich nicht sein am 29. September. Und von daher sind wir mit den Zahlen natürlich sehr zufrieden.
Das heißt, es war keine Enttäuschung da. Maximalerlös 9,4 Milliarden Euro wär ja denkbar gewesen mit Blick auf Greenshoe. Das ist, da sagt man, nee. Strich drunter, alles gut gelaufen?
Ja, absolut. Ich glaube, man kann immer noch irgendwas finden, aber ich glaube, in Anbetracht der Marktgegebenheiten war das das Optimale, was erfolgen konnte.
Jetzt gab es natürlich Stützungskäufe in den ersten Tagen. Wie nimmt man das als CFO wahr? Guckt man dann im Prinzip alle 3 Minuten auf den Aktienkurs? Was macht die Aktie gerade, oder?
Ja, natürlich ist es die Verleitung immer groß, ständig auf den Aktienkurs zu schauen. Aber es ist natürlich wichtig, dass ich mich langfristig entwickle als Aktie, als Unternehmen. Von daher gab es auch schon eine gewisse Gelassenheit in diese Richtung. Aber natürlich so ganz frei machen kann man sich davon nicht. Und das schaut schon öfters mal drauf, als man eigentlich wollte, das ist klar.
Aber das war vor allem in den ersten Tagen, das ist mittlerweile wahrscheinlich schon anders, oder?
Ich schaue immer gerne drauf, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Zum Glück geht es ja auch in die richtige Richtung in Summe. Das zeigt das Vertrauen der Anleger in Richtung Porsche. Wir konnten überzeugen mit unserer Börsenstory, mit unserer langfristig angelegten Strategie des modernen Luxus. Und die Börsenkursentwicklung unterstreicht das natürlich vollumfänglich.
Absolut. Also wenn wir darüber sprechen, die Aktie notiert jetzt knapp unter 120 Euro. Sie sind auch seit Dezember im DAX. Also es gab eine schöne Reise, eine schöne Entwicklung nochmal seit dem IPO. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Absolut, wie Sie sagen. Die Überzeugung an den Kapitalmärkten Richtung Porsche ist absolut da. Wir haben natürlich zahlreiche Investorengespräche geführt, nicht nur vor dem IPO. Wir machen das natürlich auch nach dem IPO weiterhin. Regelmäßig unterrichten wir unsere Investoren. Was haben wir vor? Wie ist die geschäftliche Entwicklung? Wie ist die Einschätzung bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung? Und von daher haben wir da ein sehr, sehr enges Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis. Ich habe es eben schon gesagt, wir konnten überzeugen mit unserer Börsenstory, mit unserer Strategie. Und von daher sind wir auch zuversichtlich, dass diese positive Entwicklung unseres Aktienkurses in Zukunft weitergehen wird.
Und am Kapitalmarkt ist natürlich immer das Timing auch entscheidend. Sie haben es ja angesprochen, das Marktumfeld war ja wirklich nicht einfach für das Börsendebüt. Wenn Sie das nochmal so zusammenfassen, wie Sie das wahrgenommen haben, auch im Team damals besprochen haben.
Ja, letztendlich, wir hatten nicht viel Zeit. Ne? Und, von der Prüfung des Börsengangs bis zur Umsetzung, es waren gut 6 Monate. Von daher war es unglaublich wichtig, dass wir hier direkt Speed aufnehmen, dass wir auch die richtigen Partner, externen Partner mit an Bord nehmen und ein ganz, ganz klar fokussiertes Team hier auf die Reise schicken. Die Vorbereitung ist letztendlich alles. Man braucht eine runde Börsenstory, natürlich angelegt an unserer langfristigen Strategie. Das muss natürlich zusammenpassen, das ist im Grunde eins, ganz klar. Dann natürlich Capital Markets Day ist vorzubereiten, ganz wichtig. Und dann die gesamten Roadshows. Wir haben ja in Summe 4-mal Roadshows gemacht auf der Reise jetzt in Richtung IPO, waren in der gesamten Welt unterwegs, haben hunderte Gespräche geführt und von daher war das natürlich eine sehr fokussierte Geschichte, die von einem relativ kleinen Team sehr detailliert auch vorbereitet wurde. Und ich glaube, ohne ein Team, was komplett dahinter steht und auch gerne mal eine extra Meile geht, ist so ein Erfolg nicht möglich. Und da bin ich wirklich stolz auf das gesamte Team und ziehe da absolut den Hut, wie die das durchgezogen haben, uns hier auf unserer Reise, auf unseren Roadshows bestmöglich unterstützt haben.
Das heißt, wenn wir es griffig zusammenfassen, die Erfolgsfaktoren, Team wahrscheinlich dann ein entscheidender Erfolgsfaktor?
Ja, Teamgeist, Geschäftsmodell und Authentizität. Ich glaube, Authentizität ist extrem wichtig. Das haben wir auf der Roadshow erfahren dürfen. Für die Investoren ist wichtig, ja, dass die Manager, also diejenigen, die das Unternehmen führen, die das Unternehmen leiten, hinter der Sache stehen, hinter ihrer Marke stehen, genau wissen, was sind die Attribute einer Marke, was ist wichtig für die Kunden, dass die Werte auch gelebt werden. Und auch im Hinblick Strategie des modernen Luxus, dass es nicht Schlagwörter sind, neben einem starken, luxuriösen Produkt, das Thema Nachhaltigkeit, sondern dass es auch gelebt wird. Dass man merkt, die stehen dahinter, die wollen nachhaltig agieren, die wollen Richtung Elektrifizierung. Ambitioniertes Ziel Richtung CO2-Neutralität 2030. Die wollen das erleben, die wollen das spüren und auch hören, dass man gesellschaftliche Verantwortung übernehmen will und auch zeigt, dass man es tut in Richtung Jugendförderung, Ausbildung, aber auch in Richtung Unterstützung Schwächerer in der Gesellschaft, dass man das weltweit wirklich angeht und sich als Markenattribut auch reinschreibt und das nicht nur als Schlagwort benutzt, um ein bisschen schöne Welt zu machen, sondern das Thema lebt, das Thema vorgibt in die Mannschaft und entsprechend dann auch so zurückkommt.
Das heißt, wenn wir auch so das strategische Big Picture uns angucken, das war auch der Grund, wie Sie es gerade so ein bisschen schildern, warum es so wichtig war, dass die Porsche AG eigenständig agieren kann?
Absolut. Der Börsengang bedeutet am Ende Eigenständigkeit, der bedeutet deutlich mehr Flexibilität, der bedeutet neue Chancen für Porsche. Wir können uns ganz klar auf unsere Stärken fokussieren, noch mehr Geschwindigkeit jetzt aufnehmen in Richtung Elektrifizierung, Digitalisierung. Wir können es gezielt verstärken in Schlüsseltechnologien wie Batterietechnologie oder auch Software, nicht nur mit internen Skills, sondern auch mit den richtigen externen Partnern in den verschiedenen Weltregionen. Und da hat uns der IPO natürlich extrem geholfen, in die Richtung Speed aufzunehmen.
Warum gab es dann im Imperium immer mal wieder, im VW-Imperium, so Vorbehalte dagegen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es Vorbehalte gegeben hat. Ich glaube, am Ende ist wichtig, dass man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt. Und ich glaube, da braucht es halt eine profunde Vorbereitung, immer wieder auch Überzeugung. Das heißt, man muss viele Gespräche führen, um die verschiedenen Stakeholder davon zu überzeugen, dass ein potenzieller IPO für Porsche alle Parteien Vorteile bringt. Das ist eine sogenannte Win-Win-Win-Situation gibt. In unserem Fall mussten wir natürlich erstmal sehen, dass das Management von VW als Verkäufer davon überzeugt ist. Und bei so einer langen Reise gibt es natürlich immer wieder Abwägungen. Ist es der richtige Zeitpunkt? Macht es wirklich Sinn, so eine Perle wie Porsche zumindest teilweise rauszugeben aus dem Konzern? Dann müssen Sie die anderen Stakeholder überzeugen, die VW-Anteilseigner, die Eigentümerfamilien, Qatar Investment Authority, das Land Niedersachsen, aber natürlich auch die Arbeitnehmervertretungen. Und von daher sind da sehr, sehr viele Gespräche erforderlich, um alle dann auch in eine Richtung zu bringen. Aber mit den Argumenten, die wir natürlich auch geliefert haben, gab es, glaube ich, relativ schnell dann doch die Wahrnehmung, dass ein Börsengang von Porsche absolut Sinn macht für alle. Und ich glaube, das Argument des nachhaltigen, wertschaffenden Wachstums für Porsche mit attraktiven Renditen und letztendlich dann auch Dividenden für die Anteilseigner hat dann gefruchtet, wie wir gesehen haben.
Aber ich stelle es mir schon vor, also diese 6 Monate waren wahrscheinlich die intensivsten in Ihrer bisherigen Karriere, oder? Kann ich mir vorstellen, was Sie da alles für Bälle jonglieren mussten zeitgleich?
Ja, letztendlich waren es mehr als 6 Monate in der Vorbereitung natürlich. Es geht über Jahre letztendlich so ein Thema. Aber dann die 6 Monate, wo es im Prinzip den Startschuss gab zur Prüfung des Börsengangs bis zum tatsächlichen Börsengang, gehören sicherlich zu meinen aufwendigsten Momenten im Berufsleben. Keine Frage, das war schon sehr ambitioniert. Ich habe es gesagt, ohne diese starke Teamleistung wäre das nicht möglich gewesen. Wir waren ständig unterwegs, wie gesagt, in andauernden Gesprächen mit den verschiedenen Stakeholdern und auch potenziellen Investoren. Da gilt es wirklich, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil in einem schwierigen Marktumfeld gibt es natürlich auch immer Argumente gegen einen Börsengang. Und wir haben es geschafft, das zu entkräften, das Positive herauszustellen, das Wachstumspotenzial, das Weitere zu zeigen. Und wir sind zuversichtlich, dass es so weitergeht.
Porsche ist ja Rennsport. Kann man diese 6 Monate vielleicht auch mit einem Rennen, mit einem langen Streckenrennen, 24-Stunden-Rennen vergleichen? Da haben Sie ja auch ein Team, das muss schnell einen Reifenwechsel machen. Sie sind der Fahrer, das Wetter ändert sich vielleicht.
Absolut, absolut. Immer wieder neue Herausforderungen. Teilweise rechnet man auch gerade jetzt nicht mit einem Gegenwind in der Situation. Das Gleiche wie im Rennsport. Man hat sich ein Stück weit abgesetzt vom Gegner, hat dann ein technisches Problem, muss wieder nachjustieren. Und da brauche ich halt auch dieses funktionierende System, was Themen auch ein bisschen vorwegdenkt, eine vernünftige Strategie, in dem Fall Rennstrategie hat, um dann wirklich auch zur Umsetzung zu kommen. Wir wussten ja alle, wir müssen Ende September, Anfang Oktober anvisieren und entsprechend fokussiert haben wir gearbeitet. Das ist genau wie beim 24-Stunden-Rennen, da weiß man auch, wann man durchs Ziel gehen muss.
Das heißt, am Ende würden Sie schon sagen, die Glocke in der Hand war sowas wie Platz 1 beim Langzeitrennen dann?
Ja, war zumindest ein ganz, ganz tolles Gefühl und ein erlösender Moment letztendlich. Zwar ein Ziel, was man erreicht hat, aber letztendlich nur der Anfang einer noch sehr lange dauernden Reise. Und was ich besonders imposant fand, war, wie schwer diese Glocke ist. War gar nicht so einfach, die wirklich zum Läuten zu bringen, aber zum Glück konnten wir am Vorabend ein bisschen üben.
ja, ich hatte sie auch schon mal in der Hand halten dürfen. Ja, ich kenne sie, das ist wirklich so. Ja. Jetzt ist ja auch so, die meisten werden es wissen, aber der sogenannte Beherrschungsvertrag, Gewinn- und Verlustabführungsvertrag, der ist ja ausgelaufen im letzten Jahr auch. Wenn Sie noch mal sagen können, wie viel Freiheit gibt das jetzt auch für die grüne Transformation der Porsche AG?
Ja, es gibt uns die Eigenständigkeit, die wir wollten. Das ist ganz, ganz klar. Wir entscheiden bei Porsche selber über unsere Strategie, über unsere Produkte, über den Speed, wie wir Themen erreichen wollen. Letztendlich haben wir auch einen Aufsichtsrat, der zu einigen Themen zustimmen muss. Klar, wenn Wertgrenzen überschritten wird. Aber diese Eigenständigkeit, die haben wir uns immer gewünscht. Und jetzt haben wir es erreicht und jetzt werden wir es auch nutzen.
Und diesen neuen Speed, gibt es das auch so ein neues Gefühl schon jetzt? Spürt man das wirklich?
Ja, absolut. Ich meine, wir haben es schon während der 6 Monate gespürt. Die ganze Mannschaft war froh, das ganze Porsche-Team war froh, dass dieser Prüfauftrag dann endlich erteilt wurde. Und da war klar, das ist nicht mehr aufzuhalten, da ist sowas in Bewegung gesetzt. Und das geht natürlich jetzt auch nach dem Börsengang genauso weiter. Der Spirit ist da. Wir wollen Berge versetzen, wir sind von unserer Strategie überzeugt. Wir wollen Luxusprodukt mit tollen Erlebnissen für unseren Kunden bündeln, aber auch das Thema Nachhaltigkeit ganz klar in den Vordergrund setzen. Und in der Kombination, glaube ich, gibt es kein anderes Unternehmen wie Porsche, um dann auch die Ziele bis 2030 so zu erreichen.
Ich übersetze mal wieder so ins automobile Vokabular. Das heißt, bei Porsche hat man jetzt, damals gab es plötzlich das 6-Gang-Getriebe, das 7-Gang-Getriebe. Sie haben einen Gang höher geschaltet, bei den E-Fahrzeugen den Overboost jetzt aktiviert.
So kann man es vielleicht sagen, ja. Es hat nochmal wirklich was freigesetzt jetzt. Der Börsengang hat einfach nochmal zusätzlich Kräfte freigemacht. Und wie gesagt, das Freimachen alleine reicht nicht. Wir müssen es jetzt auch nutzen, die PS weiter auf die Straße bringen, weiter fokussiert arbeiten, niemals ausruhen auf dem Erreichten. Deswegen haben wir uns auch weiter ambitionierte Ziele gesetzt. Mit unserer Road to 20, die 20 steht für eine operative Umsatzrendite von mehr als 20%, die wir jetzt langfristig realisieren wollen, nachhaltig realisieren wollen. Und da ist natürlich dann auch viel Arbeit noch zu tun, um das auch wirklich nachhaltig zu schaffen. Ja, das ist kein Sparprogramm, um Gottes Willen, sondern ein richtiges Ergebnisprogramm. Wir wollen unsere Produkte besser machen. Wir wollen natürlich unsere Pricing-Power nutzen, um die Margen weiter zu stärken. Wir wollen an unserer Kostenstruktur weiterarbeiten. Das ist ein Stück weit auch DNA bei Porsche, ständig auch die Kostenstruktur zu hinterfragen. Auch künstliche Intelligenz nutzen, um Massenverarbeitungsprozesse deutlich effizienter zu fahren in Zukunft. Am Ende steht der Kunde im Mittelpunkt und wir wollen ihm noch bessere Produkte, noch bessere Kundenerlebnisse bieten. Und deswegen hinterfragen wir eigentlich alles, ne? Angefangen vom Produktangebot. Wir weiten unser Produktangebot aus in den High-End-Bereich im SUV-Segment. Und natürlich auch das Thema Kundenerlebnisse steht hier im Vordergrund. Gerade in Asien ist es wichtig, dass sie den Kunden exklusive Erlebnisse auch in Porsche Communities eröffnen, angefangen von tollen Abendveranstaltungen bis Erfahrungen auf Porsche eigenen Rennstrecken und insgesamt auch zeigt, dass wir als Marke für Werte stehen und auch die Schwächeren mitnehmen und ein Stück weit die Welt besser machen wollen. Und deswegen auch das ganz klare Engagement in Richtung CO2-Neutralität und nicht nur in Richtung reine Elektrifizierung, sondern auch das Thema E-Fuels ist uns an der Stelle ganz wichtig, weil wir werden auch über 2035 noch einen sehr, sehr großen Gebrauchtwagenfuhrpark haben und auch die Schifffahrt. Und der Flugverkehr braucht Lösungen und da sind E-Fuels sicherlich eine sehr, sehr wichtige Antwort.
Das ist wunderbar. Sie bauen hier schöne Brücken. Ich wollte nämlich zu dem Thema gerade kommen. Wenn man sich ja das Produktportfolio jetzt anschaut, Elektrifizierung ist im Fokus, aber der 911er, der Kern, die DNA, ja, der Marke, wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen, da gab es ja immer die Hoffnung, dass man den noch irgendwie auch als Verbrenner, vielleicht als Hybrid in die Zukunft retten kann. Jetzt sieht es ja gut aus, was entschieden wurde. Wie haben Sie das wahrgenommen dieses Jahr dann, diese Entscheidung in Brüssel?
Ja, die Entscheidung ist erstmal richtig aus technologischer Sicht. Das bringt uns auch als Europa, als Kontinent wieder in eine andere Position. Wir müssen einfach zusehen, dass wir technologische Schwerpunkte setzen, die entsprechend auch unterstützen. Sonst gehen halt neue Technologien aus Europa weiter raus in Richtung USA. In Asien sind sie sowieso schon angekommen. Da ist es ein gehöriges Aufholpotenzial, was wir hier vor uns haben. Als Wirtschaft, als Ökonomie in Gänze. Ich rede hier nicht nur von der Automobilindustrie. Und von daher ist es wichtig, dass Brüssel erkannt hat, dass man hier technologieoffen auch umgehen muss in Bezug auf CO2-Neutralität. Und wir haben es immer wieder gesagt, E-Fuel-Produktion in Ländern, wo es 100% grüne Energie gibt, da kann es kein Argument gegen geben. Ja, ich erhöhe den Pool an grüner Energie und dann gibt es auch kein Argument dagegen. Wenn ich es natürlich in Regionen mache, wo ich noch nicht 100% grüne Energie zur Verfügung habe, dann kommt wieder das Argument der geringeren Energieeffizienz. Das habe ich aber nicht, wenn ich es in Chile mache mit der Windenergie oder in Wüstenregionen mit Sonnenenergie. Und von daher haben wir natürlich auch aktive Überzeugungsarbeit in die Richtung geleistet, weil wir einfach davon überzeugt sind. Wir gehen ganz klar in Richtung Elektrifizierung bei Porsche. Das ist nicht der Punkt. Aber wir haben Gebrauchtfahrzeuge, wir haben Schifffahrt, wir haben Luftverkehr und von daher brauchen wir da zusätzliche Lösungen. Und deswegen haben wir dafür gekämpft, in zahlreichen Gesprächen, haben viel Überzeugungsarbeit geleistet. Am Anfang war den meisten Playern noch nicht mal klar, über was reden wir eigentlich bei E-Fuels. Viele haben mit Biofuels angefangen zu argumentieren. Als dann das Thema kam, nein, das ist ein Wasserstoffderivat, wurde es so ein Stück weit einfacher. Aber es ist ein langer Weg der Überzeugung, der hier zu gehen war. Aber wir glauben dran und wir werden auch weiter da rein investieren. Und jetzt haben wir zumindest mal die rechtlichen Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Europa hier zu investieren.
Das ist ja auch gar nicht so unkomplex, das Thema, wenn man nachher fragt, man sich ja, okay, das heißt, ein Porsche 911er kommt 2035 jetzt noch mit einem Verbrenner auf den Markt, dann müssen Sie ja sicherstellen, dass der wirklich nur noch mit diesen E-Fuels läuft, oder? Das heißt, wenn ich damit jetzt zu Shell und Super Plus reinfüllen würde, würde der nicht funktionieren?
Ja, der würde sicherlich funktionieren. Aber letztendlich geht es ja darum, dass ich wirklich CO2-Neutralität erzielen will. Und das habe ich halt nur mit E-Fuels. Die dann auch bitte mit Direct Air Capturing Möglichkeiten kombiniert werden. Weil wenn ich das CO2 direkt aus der Luft ziehe, dann habe ich natürlich die CO2-Neutralität oder nahezu CO2-Neutralität, die ich am Ende brauche, auch für die Glaubwürdigkeit der gesamten Technologie. Und von daher muss man das immer ganzheitlich sehen. Und es ist richtig, es macht nur dann Sinn, ja, neue Verbrennungsmotoren, neue Verbrennungsfahrzeuge auch wirklich zuzulassen, wenn sie CO2 oder nahezu CO2-neutral unterwegs sind. Und da stehen wir voll hinter und deswegen ist es wichtig, jetzt die E-Fuels-Produktion weiterhin zu industrialisieren. Da ist nämlich noch eine lange Reise erforderlich, um die hohen Apothekenkosten in erträgliche Kosten zu transformieren. Im Moment reden wir über zweistellige Dollarbeträge pro Liter. Und das Ziel muss natürlich sein, deutlich unter 2 Dollar pro Liter zu kommen, damit es auch wirklich sozial akzeptabel ist, massentauglich wird, um dann auch in größerem Maße genutzt werden zu können. Wie gesagt, es geht in erster Linie nicht um neue PKWs. Ne? Es geht um den Gebrauchtwagenfuhrpark, es geht um Schifffahrt und um Luftverkehr. Aber ganz wichtig, Sie haben es gesagt, der 911er ist natürlich Seele, Herz unserer Marke. Und das gibt uns zumindest mal die Möglichkeit, auch nach 2035 Verbrennungsmotoren mit dem 911er anbieten zu können. Ob es dann auch sozial akzeptiert ist, trotz der gesamten E-Fuel-Diskussion, das lassen wir mal auf einem anderen Papier stehen. Da wird noch so viel passieren die nächsten Jahre. Aber grundsätzlich sind nun mal die Rahmenbedingungen da, dass man in die Richtung ein Stück weit planen kann. Und das ist gut so. Ob es am Ende dann so kommt, wir werden sehen. Das hat viel mit der gesellschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren auch zu tun.
Absolut. Und beim Thema E-Fuels, man liest ja auch sehr viel. Die einen Experten, die jetzt schon sagen, ja, das wird nun wird vielleicht billiger sogar werden als normales Benzin dann. Bis hin zu, dass diese Fahrzeuge wirklich nur fahren, wenn E-Fuels eingefüllt werden. Habe ich auch schon gelesen. Auch da macht man sich technisch schon Gedanken, um sicherzustellen, dass sie gar nicht anders bewegt werden könnten.
Ja, kann ein Weg sein, wenn es einfach darstellbar ist, ja. Aber letztendlich ist ja der Riesenvorteil von E-Fuels, dass ich keine Anpassung der Infrastruktur brauche, dass ich keine neuen Tankstellennetze brauche, dass ich keine weiterentwickelten Verbrennungsmotoren brauche, sondern die herkömmlichen Verbrennungsmotoren können die E-Fuels nutzen, so wie sie produziert werden. Das ist ja eigentlich der Vorteil dieser Technologie. Wenn ich jetzt doch wieder Anpassungen mache am System, um irgendwas sicherzustellen, dann macht es natürlich das Ganze wieder ein Stück weit aufwendiger. Aber wenn es dazu hilft, Glaubwürdigkeit zu erzielen, 100% das Thema abzusichern, ist es sicherlich ein denkbarer Weg, keine Frage.
Ein Vorschlag, Herr Meschke. Lassen Sie uns doch mal eine Runde im E-Porsche drehen, der vor dem Museum auf uns wartet, um zu testen, wie viel Porsche-Feeling ohne Sound vom Verbrennermotor übrig bleibt.
So, jetzt versuchen wir gleich mal das Porsche-Feeling dann aufzuzeigen jetzt mit dem Taycan. Mal ein Stück weit gleich auf die Autobahn fahren.
Okay, ich habe Angst.
Wird das hoffentlich funktionieren. Ich finde dieses Geräusch auch sehr angenehm.
Sie haben sich dran gewöhnt.
Es war kein Motorengeräusch, aber dieses Säuseln ist so ein bisschen aus dem Motorsport angelehnt. Und mir persönlich gefällt es auch.
Also es ist ja definitiv so, dass wir uns jetzt besser unterhalten können, als wenn wir jetzt mit einem 911 GT3 unterwegs wären, wäre es deutlich lauter.
Wäre deutlich schwieriger.
Mhm. Jetzt reden wir über den Preis bei dem Wagen, den wir gerade fahren. 195.000, glaube ich. Basispreis knapp 165 und dann der Rest Sonderausstattung. Ja. Da sieht man schon, in welchem Segment natürlich Porsche auch unterwegs ist. Sie haben es gesagt, das ist das Luxussegment.
Absolut, ja.
Inwieweit sieht man das auch schon bei der Marktkapitalisierung, dass das natürlich auch die Investoren gutieren, dass einfach Luxusautomobilhersteller ganz anders bewertet werden an der Börse?
Ja, das ist ja kein Geheimnis, dass Luxushersteller deutlich anders bewertet wird als ein Volumen- oder ein Premium-Hersteller. Von daher ist es extrem wichtig, dass man auch ganz klar in Richtung dieser Luxusorientierung in Zukunft den Weg weiterschreitet. Wir waren immer schon sportlicher Luxus. Wir haben das nicht so deutlich rausgestellt, aber von daher ist es jetzt keine Neuerfindung, sondern einfach ein Weiterverfeinern dieses Weges, den wir schon seit Jahrzehnten gegangen sind, wo wir letztendlich ein luxuriöses Produkt mit ganz, ganz tollen persönlichen Kundenerlebnissen kombinieren wollen. Deswegen auch das Thema Porsche-Erlebnisse in Communities oder auch auf Rennstrecken, auf den Porsche-eigenen Rennstrecken, ganz, ganz wichtig. In unserer Strategie, wir wollen immer wieder den Kunden in den Mittelpunkt heben. Wir haben ja gesagt, wir wollen Kundenträume verwirklichen. Das ist zum einen das Produkt, aber auch die Erlebnisse rund ums Produkt sind extrem wichtig. Und in die Richtung werden wir die Marke jetzt weiterentwickeln, auch im Hinblick auf Elektrifizierung, wo wir halt kein Motorengeräusch mehr haben, aber auch weiter durch Leistung, durch Performance Design überzeugen. Und ich glaube, darum geht es am Ende, dass man die authentischen Produkte letztendlich auch in die Elektrifizierung transportiert. Und das haben wir uns ganz klar auf die Fahnen geschrieben. Und ich glaube, wenn man das Fahrzeug hier fährt, dann merkt man auch, was ich meine. Es ist, wie gesagt, nicht das klassische Motorengeräusch, aber die Akustik sehr angenehm und letztendlich eine ganz, ganz tolle Performance.
Also ich werde gerade in den Sitz gedrückt. Ich merke ja ziemlich die G-Kräfte.
Ja.
Sie haben es gerade gesagt, Kundenträume verwirklichen. Es war ja gerade am Anfang an dieser Schnittstelle, als die ersten E-Porsche kamen, viel zu lesen auch davon, dass es für die Kunden eben viel kaputt geht. Das ist eigentlich, was Porsche ja ausmacht. Wie ist da so das Feedback von Ihren Kunden, wenn die jetzt so die E-Porsche fahren? Sind die begeistert oder kommt da auch Kritik oder vermissen die was?
Letztendlich mit dem Einstieg in die Elektrifizierung mit dem Taycan haben wir natürlich auch komplett neue Kundengruppen zu Porsche holen können. 60% der Taycan-Kunden sind erste Porsche-Käufer. Das heißt, dass unsere Marke jetzt erstmal relevant ist, auch für Menschen, die vor 5 bis 10 Jahren niemals einen Porsche gekauft hätten. Da sieht man, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit inzwischen geworden ist. Aber was für uns natürlich auch extrem wichtig ist, dass die 40%, also der Kundenanteil, der vorher schon Porsche gefahren ist, auch von diesem Produkt, von unserem Taycan komplett überzeugt sind. Dass wir immer wieder hören, ein wahrer Porsche, wahnsinnige Attribute, was das Thema Performance betrifft, aber auch die Leichtigkeit, wie so ein Auto zu fahren ist, das puristische Design, die tolle digitale Ausstattung. Und ich glaube, da haben wir den Zahn der Zeit genau getroffen. Die Neu-Porsche-Kunden sind auch komplett begeistert. Ich denke mal, die werden wir weit überwiegend auch bei der Marke halten können. Und ich glaube, das zeigt, dass wir den Weg, den wir hier eingeschritten sind oder eingeschlagen haben in Richtung Elektrifizierung, dass der sehr, sehr gut zur Marke passt, dass wir den überzeugend gegangen sind mit dem Taycan, eben auch das Thema Sportwagen, das Thema Performance weitergespielt haben und nicht nur das reine Thema Elektrifizierung und Digitalisierung. Und das kommt eben bei unseren Kunden extrem gut an.
Jetzt ist ja im Prinzip, wenn wir nochmal wirklich auf das Big Picture gucken, 75 Jahre Jubiläum von Porsche jetzt dieses Jahr. zu Beginn natürlich absolut der Fahrer im Mittelpunkt beim Auto als wirklich hartes Fahrerlebnis ohne Assistenten. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, natürlich kommen immer mehr Assistenten. Und wenn wir jetzt hier weiter nach vorne blicken, das geht ja weiter wahrscheinlich alles in Richtung autonomes Fahren. Eigentlich ist das nicht immer mehr ein mobiles Büro für uns demnächst, so ein Porsche, mit dem wir von A nach B kommen?
Ja, das mag sicherlich die Entwicklung sein im Mainstream-Bereich, im Volumen-Bereich und sicherlich auch weitestgehend im Premium-Bereich. Aber wir werden natürlich Porsche ein Stück weit anders fahren. Bei uns wird auch in Zukunft der Fahrer im Mittelpunkt stehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf autonome Fahrfunktionen verzichten. Natürlich macht es Sinn, in gewissen Verkehrssituationen im Stau autonome Fahrfunktionen zu haben, auch für die Porsche-Fahrer oder autonomes Einparken. Wenn ich abends ins Restaurant gehe, das macht alles Sinn. Das ist auch für unsere Kunden extrem wichtig. Aber im Vordergrund in Zukunft steht auch das Selbstfahren. Das ist ganz klar, darauf richten wir unsere Produkte auch in Zukunft aus. Das erwartet unsere Klientel auch von unserer Marke. Und entsprechend werden wir da ein Stück weit einen anderen Weg gehen als viele andere Marken. Von daher ist es natürlich wichtig, dass man seine Produkte weiterentwickelt mit den vorhandenen Technologien. Ja, dass man seine DNA aber nicht aufgibt, sondern die Attribute der Vergangenheit, die für unsere Marke wichtig waren, dass wir die am Leben halten, weiterentwickeln und eben mit diesen neuen Komponenten ganz gezielt ergänzen. Aber niemals auf das verzichten, was unsere Marke stark gemacht hat.
Ich fasse mal zusammen, wer demnächst im Auto dann schlafen will oder nur Fernsehen gucken will, der sollte nicht Porsche fahren.
Auch das wird sicherlich irgendwann möglich sein mit einem Porsche. Wir verschließen uns ja nicht neuen Technologien, sondern wir sagen einfach, das steht nicht im Vordergrund. Wir wollen ein Auto nach wie vor entwickeln, produzieren, wo der Fahrspaß im Vordergrund steht, wo der Kunde aber trotzdem nicht auf diese unterstützenden Fahrfunktionen verzichten muss.
Ich versuche noch mal eine andere Zusammenfassung. Das heißt, Porsche wird immer sagen, du kannst den Porsche sehr aktiv fahren, wenn du möchtest, aber auch den ganzen Luxus, den die anderen dir bieten, auf Knopfdruck natürlich, kannst du auch haben. Das heißt, auch bei einem Porsche werden sich große Bildschirme ausfahren aus der Decke und ich kann hinten mal Kino gucken und Augmented Reality wird Einzug erhalten etc. Aber trotzdem alles auf den Fahrer zugeschnitten.
Alles auf den Fahrer zugeschnitten und auch die großen Bildschirme müssen natürlich immer zum Fahrzeugsegment letztendlich passen. Von daher, wenn wir das nicht in gleicher Weise in allen unseren Fahrzeugsegmenten anbieten, es muss wie gesagt einfach zu diesem Fahrzweck, zu dem Kundenzweck am Ende auch passen, was wir anbieten. Und wie gesagt, eine One-Fits-All-Lösung kann es bei Porsche dafür nicht geben.
Das heißt, der 911er ist eher nicht das Auto, um zu sagen, ach, ich drücke mal auf den Knopf und der fährt mich allein von A nach B, sondern wer 911er fährt, der wird auch Spaß am Fahren haben wollen.
Ja, ich glaube, beim 911er ist das ganz klar vorgegeben. Wer 911er fährt, der möchte die Sportlichkeit spüren. Der hat sicherlich ganz andere Wünsche als jetzt ein Taycan-Fahrer oder auch ein Cayenne-Fahrer. Und genau das ist es ja, dass wir die Produkte so auslegen, dass wir die entsprechenden Kundenwünsche in diesem Segment so gut wie möglich erfüllen werden oder übererfüllen können. Das gilt heute schon und gilt natürlich auch für die Zukunft. Aber auch beim 911er werden wir natürlich nicht auf die digitalen Features verzichten. Das ist klar, aber die werden sich anders ausleben als beispielsweise jetzt in einem Taycan.
Jetzt ist ja im Prinzip, Autos brauchen eine lange Entwicklungszeit von der ersten Idee, den ersten Entwürfen und bis sie wirklich serienreif sind. Jetzt haben Sie nochmal kurz aufs Gaspedal gedrückt. Ja. Meine Frage ist leider weg jetzt.
Soll ich verschwenken? Nein, Spaß beiseite.
Nee, wirklich, Frage ist weg.
Man möchte ja ein Auto. Man möchte ein Auto ja auch erfahren.
Das Wahnsinn, ist wirklich so,
oder? Ja. Einmal durchrütteln, einmal durchrütteln. Ja, schade.
Ah, nee, ich weiß es wieder.
Ja, okay. Ja.
Autos in Entwicklungszeiten, da waren wir. Dass die lange, also Autos brauchen ja lange Entwicklungsvorlaufzeiten von der ersten Idee und den Entwürfen, Wie ist das da bei Porsche? In welchen Zyklen denkt man da jetzt voraus? Also die Designabteilung, wo ist man da schon? Ist man schon bei 20, in den 30er Jahren, 2030 schon, oder?
Ja, natürlich, man denkt immer zwei Lebenszyklen voraus, ganz klar. Extrem wichtig. Die Technologien schreiten ja natürlich auch deutlich schneller voran als in der Vergangenheit. Was das Thema Software betrifft, werden wir natürlich nochmal ganz andere Zyklen sehen, die sich ein Stück weit von der Hardware natürlich entkoppeln. Ich glaube, das ist natürlich auch das, was der Kunde haben will. Der möchte nicht 4 Jahre auf eine neue Softwarelösung warten, wenn es um Infotainment oder autonome Fahrfunktionen geht. Von daher werden diese Entwicklungszyklen in Zukunft nochmal deutlich kürzer, ganz klar. Aber letztendlich bei der Hardware werden wir gar nicht so große Unterschiede sehen. Jetzt in der Elektrowelt versus Verbrennerwelt. Es werden ähnliche Zyklen sein, aber wie gesagt, im Zusammenspiel mit Softwarelösungen werden sich komplett neue Welten ergeben.
Jetzt hat ja ein Konkurrent aus Amerika mal angekündigt, oder der CEO besser gesagt, so ein Szenario, wenn Sie Ihr Auto nicht brauchen und es steht vor der Tür, dann kann es für Sie Geld verdienen fahren und kann dann einfach von anderen Leuten abgerufen werden über Apps. Musste das natürlich mehrfach revidieren, wenn sowas startet. Mhm. Sehen Sie sowas als Zukunftsszenario in den 2030er Jahren? Nach dem Motto, ich habe einen Porsche und ich brauche ihn gerade nicht und dann fährt der auch durch die Gegend und andere können mit dem unterwegs sein?
Ja, letztendlich haben wir solche Themen natürlich auch schon verprobt. Es funktioniert in Nischen ganz gut, aber ich glaube, für einen Porsche wird sowas niemals Mainstream werden. Aber selbstverständlich, wir werden es anbieten. Das ist ja auch immer letztendlich eine Kundenentscheidung, inwieweit er sein Auto anderen öffnen möchte. Das ist ganz klar. Letztendlich gibt es sicherlich Potenzial, sein Auto da zum Profitpool zu machen. Ich persönlich glaube, das Thema Abo-Modell, das wird in den nächsten Jahren deutlich an Fahrt aufnehmen. Das heißt, dass ich mir zwischen den verschiedenen Produkten einer Marke immer wieder auch täglich neue Produkte aussuchen kann und die für einen festen monatlichen oder Jahresbetrag eben abrufen kann, wo Steuern, Versicherungen schon alles enthalten ist, wo einem die jeweiligen Fahrzeuge dann auch zugestellt werden. Ich aber alles auch natürlich digital abrufen kann, organisieren kann. Das stelle ich mir vor, ist auch für einen Porsche-Kunden sicherlich eine ganz, ganz tolle Variante, Porsche in seiner ganzen Vielfältigkeit zu erleben. Aber alle anderen Themen in die Richtung sehe ich eher als Nischenprodukt für ein Luxusprodukt an.
Das heißt, so Auto-Abo-Modelle gibt es ja schon, aber dass das wirklich nochmal in Breite gewinnt, so verstehe ich Sie, dass man wirklich sagt, Sie haben viel mehr Auto-Abonnenten, die dann einfach so Jahresabonnements abschließen und können dann sagen, je nachdem wie viele Modelle man Zugriff hat, entsprechend die Kosten.
Ja, genau. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren nochmal deutlich weiterentwickelt. Ich glaube, ein Stück weit durch die Corona-Pandemie hat es da ein bisschen Speed verloren, ganz klar. Aber letztendlich wird es in die Richtung gehen, weil es einfach ein extremer Kundennutzen ist, weil ich natürlich dann täglich mein jeweiliges Fahrzeug an den Tageszweck anpassen kann und ich natürlich dann auch die ganze Vielfalt einer Marke erleben kann und das mit einem einheitlichen Angebot. Und ich glaube, von daher macht es Sinn, auch in der Luxusbranche in die Richtung weiter zu investieren, weiter zu arbeiten, um hier halt seine Produktangebote, wenn es um das Thema Finanzdienstleistungen geht, weiter auszubauen. So, das war mal wieder das Fahrerlebnis mit dem Taycan.